Deutschlandfunk Kultur. Bücherfrühling.
Ja, bei mir ist der Schriftsteller und Journalist Christian Baron. Er ist studierter Soziologe und Redakteur bei der Zeitung Der Freitag und hat jetzt einen vielbeachteten Roman über seine Kindheit in sehr schwierigen familiären Verhältnissen geschrieben. Ein Mann seiner Klasse heißt dieses Buch. Von mir auch nochmal herzlich willkommen, Christian Baron.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Sie haben sich ja vor ein paar Jahren schon mal in einem Sachbuch mit diesem Thema auseinandergesetzt. Was hat Sie jetzt daran gereizt, sich in diese literarisierte Form zu begeben und sich auf die Weise mit diesem Thema zu beschäftigen?
Da muss ich, glaube ich, erst mal sagen, dass ich gar nicht selber auf die Idee gekommen bin, dieses Buch jetzt zu schreiben. Da müsste ich einen Moment ein bisschen ausholen. Sie sagten ja, dass ich beim Freitag als Redakteur arbeite. Da haben wir uns vor einem Jahr die Frage gestellt, was sollten wir denn dieses Jahr zum Internationalen Frauentag machen? Gender Pay Gap und Me Too, das alles schon totgekaspert und das sollte man auch sonst übers Jahr verteilt machen. Jetzt machen wir was Besonderes. Das war die Idee dann, die in der Kollegin kam, Männer sprechen kritisch über Männlichkeit. Und einer von uns sollte auch über seinen Vater schreiben. Und ich habe mich dann nicht gemeldet, obwohl das nahegelegen hätte, bin dann verschwunden in mein Büro. Aber meine Kolleginnen und Kollegen haben mich natürlich gefunden und mich aufgefordert, das zu schreiben. Ich habe doch mal in der Mittagspause was erzählt, ich könnte da doch bestimmt was hinkriegen. Tja, und dann ist daraus ein Artikel geworden, der auf der Seite 3 dann in dieser Ausgabe stand. Und ja, was danach passiert ist, das kann ich kaum mehr, noch immer nicht ganz begreifen, weil der Text durch die Decke ging und ja, jetzt nicht mal ein Jahr später ein Buch vorliegt und sozusagen die innere Dringlichkeit erst eingesetzt hat bei mir, dieses Buch zu schreiben, als andere gesagt haben, daraus musst du jetzt aber auch noch ein Buch machen. Aber dann ging es wirklich ab. Dann habe ich gemerkt, ohne dass ich es selber so wirklich wusste, hat diese Geschichte offenbar schon ganz lange in mir gewohnt, wollte jetzt aber auch mal nach draußen. Und ja, dann ist es innerhalb weniger Monate entstanden.
Es ist ja auch Ihre Geschichte, die da in Ihnen wohnt und dass Sie so viele Leute auf diesen Artikel hin dann angesprochen haben. Sie haben ja enorm viel Resonanz drauf bekommen, anfangs schon und jetzt auch auf dieses Buch. Das ist ja, was wir auch gerade mit Boff Bjerg besprochen hatten kurz, offenbar eben ein Thema, was die Leute wirklich beschäftigt und was offenbar ja dann viel zu wenig einfach auch mal in der Öffentlichkeit angesprochen wird. Wie leben diese sogenannten einfachen Menschen? Und Sie machen das ja ganz toll, finde ich, dass Sie jetzt gar nicht so das analysieren oder von außen drauf schauen, obwohl Sie das als Soziologe ja gut könnten, sondern Sie gehen da rein und Sie zeigen einfach nur, wie die sind. Sie erzählen von deren Leben, nicht? Das war Ihnen wichtig.
Ja, sehr. Also Erimont ist natürlich, Rückkehr nach Reims, noch mal zu nennen, absolut ein Vorbild, weil dieses Buch in Deutschland ja viel erfolgreicher war als in Frankreich und damit hier auch im deutschsprachigen Literaturbetrieb so Möglichkeitsfenster geöffnet hat, die so einfach vielleicht sich nicht geöffnet hätten, jetzt auch so schnell für mich. Und mir war es aber trotzdem wichtig, anders an die Sache heranzugehen, als das Didier Erimont gemacht hat, der Soziologieprofessor ist, was ich ja auch nicht bin, der also auch in der Öffentlichkeit schon etabliert gewesen ist in dieser Funktion und dann auch eine andere Rolle hat. Der hätte jetzt, glaube ich, nicht unbedingt einen Roman schreiben können, der überwiegend aus Kindheitsperspektive geschrieben ist. Ich habe den Vorteil, dass ich ein No-Name bin und jetzt dann einfach das so machen konnte, wie ich das will. Und mir war sehr wichtig, da jetzt nicht irgendwie weder soziologische Betrachtungen mit reinzubringen, noch politische, weil das wäre mir einerseits zu billig gewesen und andererseits, wie ich das eben gesagt habe, die innere Dringlichkeit, diese Geschichte zu erzählen, war da und nicht die Geschichte zu analysieren. Und dass da ausschließlich ein literarischer Weg möglich sein kann für mich, diese Geschichte zu erzählen, das habe ich dann gemerkt, als ich dann angefangen habe. Da waren dann immer wieder auch mal, weil ich eben auch nicht aus meiner Haut kann, ich bin eben auch Journalist und Soziologe, immer wieder in der Rohfassung so Ausschnitte drin, die dann was versucht haben zu erklären. Meine wichtigste Erstlektorin neben der Lektorin beim Verlag und meine Agentin ist meine Frau, die liest immer alles zuerst und die war da ganz radikal und hat das soziologische Kill Your Darlings durchgezogen. Sie ist auch Soziologin. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar, weil ich jetzt diesen Standpunkt habe zu sagen, wenn dieser Text politisch wirksam ist, dann muss er es aus sich selbst heraus tun und nicht, weil ich als Autor da irgendwas reingeschrieben habe, was jetzt irgendwie billig agitatorisch gewesen hätte sein können.
Jetzt ist dieses Buch ja nicht zuletzt ein Porträt Ihres Vaters, der gelinde gesagt eine schwierige Figur ist, eine zwiespältige Figur aber auch bei Ihnen. Also Sie zeigen auch beide Seiten und vielleicht lesen Sie uns einfach mal so ein Stückchen vor. Wir haben das ja vorher besprochen und das ist schon, finde ich, eins, wo man jetzt erstmal nicht so eine gute Seite Ihres Vaters kennenlernt.
Ja, wir befinden uns im Jahr 1985, das ist das Jahr meiner Geburt. Meine Mutter ist mit mir schwanger, mein ein Jahr älterer Bruder ist bereits auf der Welt und die drei, mein Vater, mein Bruder und meine Mutter, leben auf engstem Raum in der Nähe von Kaiserslautern und mein Vater kommt betrunken aus der Kneipe zurück. Das ist die Situation, in die wir jetzt hineintauchen. Also es ist so, dass, was ich jetzt noch dazu sagen muss, was ganz wichtig ist, ist, dass an diesem Abend, also meine Mutter war mit dem sechsten Monat mit mir schwanger und an diesem Abend ist ein Dammbruch geschehen. Mein Vater hat zum ersten Mal meiner Mutter eine gescheuert. Und es geht dann so weiter. Wo sie denn so spät noch hin wolle, fragte mein Vater. Und meine Mutter sagte, sie werde sich jetzt mit ihrem Prinz Eisenherz und mit ihrem Ungeborenen ins Bett legen und entspannt einschlafen, weil er und niemand sonst augenblicklich diese Wohnung verlassen werde. Das könne sie nicht machen, sagte mein Vater und verschränkte die Arme vor der Brust. Aber meine Mutter warf die Reisetasche in den Hausflur und schob meinen Vater hinterher. Das sei langsam kein Spaß mehr, rief er. Sie solle aufhören, sonst klatsche es hier gleich, aber kein Beifall. Meine Mutter schob und schob, und als er über die Schwelle wankte, da holte er wieder aus. Diesmal aber nicht mit dem Arm, oh nein. Jetzt trat er meiner Mutter mit voller Wucht in den Babybauch. Diese Nacht verbrachte er bei seinem Vater, aber keine drei Tage später nahm meine Mutter ihn wieder auf. Als sei nichts gewesen. Ich kam im Spätfrühling 1985 fast drei Monate zu früh zur Welt. Zu klein, zu blass, zu schwach. Meine Mutter und Tante Juli verließen das Krankenhaus fast gar nicht mehr. Jeden Tag bangten sie um mein Leben. Meine Mutter soll über Wochen hinweg allmorgendlich, vor Glück, in Tränen ausgebrochen sein, nachdem ich an all den Schläuchen hängend eine weitere Nacht überlebt hatte. Auch mein Vater war glücklich. Am 13. Juli 1985 sollte Freddie Mercury mit Queen im Londoner Wembley-Stadion bei Live Aid spielen. Tagelang fieberte er dem größten Konzert aller Zeiten entgegen. Tagelang fieberten meine Tante und meine Mutter, weil nicht klar war, ob ich den nächsten Tag erleben würde. An jenem Abend war mein Vater feierlich gekleidet am Tresen seiner Stammkneipe Schnorres erschienen. An jenem Abend waren bei mir wieder Komplikationen aufgetreten. Als erstes sang Freddie Mercury Bohemian Rhapsody. Vor ihm auf dem Flügel stand Bier in Bechern. Mein Vater nahm seinen Parkbräu Export und prostete dem Fernseher zu. Als erstes mussten die Ärzte mir den Schlauch aus dem Luftröhrchen ziehen. Hinter der Scheibe stand meine Mutter. Sie wollte zu ihrem Baby. Freddie sang, Mama, I don't wanna die. I sometimes wish I'd never been born at all. Mein Vater trommelte mit den Fingern auf den Tresen. Die Ärzte kämpften. Meine Mutter polterte gegen das Glas. Freddie animierte das Publikum beim Refrain von Radio Gaga zum Mitklatschen. Mein Vater schloss die Augen und summte ab der zweiten Strophe mit. Die Ärzte und Schwestern schwirrten um mich herum und schoben mir einen neuen Schlauch ins Hälschen. Meine Tante hielt meine Mutter zurück und rief eine zufällig vorbeieilende Schwester zu Hilfe. Freddie sagte Ejo und das Publikum brüllte es ihm zurück. Mein Vater lachte und grölte mit der Meute. Die Krankenschwester sagte meiner Mutter, sie solle sich keine Sorgen machen. Meine Mutter schnauzte sie so wütend an, dass kein klares Wort zu verstehen war. Freddie sagte, den nächsten Song widme er den großartigen Menschen, die heute Abend hier seien. Und dann sang er, This thing called love, it cries like a baby in a cradle all night. Längst wirbelte mein Vater mit seinen Saufkumpanen durch die Spelunke. Ein Arzt jagte meiner Mutter eine Beruhigungsspritze in den Arm.
Christian Baron, danke für diese kleine Lesung aus Ihrem Buch »Ein Mann seiner Klasse«.
Deutschlandfunk Kultur. Buchmesse ist überall.
Da kriegt man ja schon eine Gänsehaut, wenn man das hört. Der Vater offenbar schwer gewalttätig, ein Trinker. Aber trotzdem wollte er ja irgendwie scheinbar unbedingt eine Familie haben. Haben Sie eine Antwort darauf gefunden, warum er, der ja auch in dieser Szene als jemand dargestellt ist, der eigentlich abwesend immer ist in dieser Familie, auch wenn er anwesend ist, warum wollte er überhaupt in einer Familie leben?
Da er leider schon vor 17 Jahren gestorben ist, kann ich ihn das nicht mehr fragen. Das wäre eine der Fragen, die ich ihm gerne noch gestellt hätte. Und ich kann dann immer wieder nur aus meiner Kindheitsperspektive spekulieren und niemals eine Erklärung finden. Das ist so eine Tragik, eine der vielen verpassten Gelegenheiten meines Lebens. Und ich kann sozusagen jetzt nur versuchen zu rekonstruieren, was ihn dazu gebracht haben könnte, dass das so geschehen ist. Und für ihn war es wahnsinnig wichtig, einer Arbeit nachzugehen. Er hatte so einen Proletarierstolz, also er war niemals arbeitslos. Er hat als Möbelpacker gearbeitet, außer ein paar Wochen, die er mal suspendiert war, das wird im Buch auch thematisiert, hat er immer sich davon abgegrenzt und von denjenigen, die arbeitslos sind, die wirklich Asozialen, wie er sie nannte. Und da kommt dann wieder die Tragik zustande. Er war auf der einen Seite ein Proletarier, der aber kein Klassenbewusstsein im marxistischen Sinne hatte, denn dann hätte er sich nach unten hin auch solidarisieren müssen. Das hat er aber nicht getan. Und er hat den Frust darüber, dass er nicht den männlichen Ernährer spielen konnte, der er sein wollte, also nicht seine Familie durch seine Hände Arbeit ernähren konnte, den hat er in Alkohol und dann leider auch in Gewalt irgendwie kanalisiert. Also die denkbar schlechteste Variante. Und das ist etwas, das das garantiert nicht entschuldigt, die Art und Weise, wie er sich meiner Mutter gegenüber und uns Kindern gegenüber verhalten hat. Aber es ist zumindest ein Baustein, um ein bisschen, man muss sich das ja irgendwie auch erklären, dass sozusagen das auch etwas über die Gesellschaft aussagt, in der wir leben bis heute. Denn heute sind ja wahnsinnig viele Menschen, die arbeiten ebenfalls also so von ihrem Lohn her, dass sie davon nicht leben können. Und insofern ist er auch eine sehr heutige Figur. Und es gibt viele Menschen, die ihre Wut darüber nicht etwa in Solidarität kanalisieren, sondern dann erst recht noch nach unten treten. Das ist leider ein klassisches Phänomen.
Das heißt, diese Klasse, die gibt es eigentlich gar nicht oder die versteht sich gar nicht mehr als Klasse. Und darin liegt ja auch ein Riesenproblem, nicht?
Ja, absolut. Also die Klasse gibt es schon, da kommt jetzt doch wieder der besserwisserische Soziologe raus. Also es gibt ja schon die analytische Klassenkategorie, dass wir in Deutschland eine Klassengesellschaft sind. Das bedeutet, dass es politisch nicht vorgesehen ist, dass Menschen wie ich Schriftsteller oder Journalist werden können und dann eben nur die Ausnahmen die Regel bestätigen, so wie ich. Aber das Subjektive, was ich gemeint habe, Klassenbewusstsein gibt es eben nicht, dass man sich nicht als Klasse für sich begreifen kann. Das ist auch kein neues Phänomen, das ist ja im Kapitalismus in der meisten Zeit so gewesen und ein grundlegendes Problem natürlich, dass die Kapitalistenklasse ganz anders drauf ist, dass die immer genau wissen, was ihr Interesse ist.
Ist das, aber das Buch ist ja trotzdem ein Versuch, sich diesem Vater auch anzunähern. Sie haben ja auch Sympathie oder sogar Liebe für ihn, zumindest am Ende dieses Buchs. War das auch so ein Weg über das Buch dahin, sich mit dem Vater irgendwie zu versöhnen nach seinem Tod? Direkt konnten Sie das ja gar nicht mehr.
Ja, so Begriffe wie Versöhnung, Vergebung, das sind sehr starke Begriffe, die mir auch sehr schwer fallen würden, die jetzt auf meinen Vater dann anzuwenden. Aber ich bin auf einem ganz guten Weg, habe ich den Eindruck. Also viele, viele Jahre hinweg wollte ich nichts mehr von ihm wissen. Da war er dann für mich der biologische Erzeuger, aber sonst nichts. Es gab mal ein Fußballspiel, da war ich so 14, 15 Jahre alt. Da sollte er kommen, wie das so häufiger mal war. Wir sind später bei meiner Tante aufgewachsen, nicht beim Vater. Und wir haben immer wieder versucht, den Kontakt zu ihm zu halten. Von seiner Seite aus war das eben sehr unzuverlässig. Wir saßen im Eiscafé, haben auf ihn gewartet, er kam nicht. Im Park, Tierpark, er kam nicht. Und dann eben bei diesem Fußballspiel. Ich war ein sehr ambitionierter Spieler. Ich wollte dann mal bei der WM 2006 für Deutschland spielen. Und da sollte mein Vater natürlich auch mal sehen, wie gut ich bin. Weil die Väter aller anderen Mitspieler, die waren auch immer an der Seitenlinie, haben sie angefeuert. Und bei diesem einen Nachmittag hat er es versprochen zu kommen, hoch und heilig. Ich habe immer wieder rausgeguckt, überall ihn nicht gefunden und in dem Moment auch entschieden, ihn aus meinem Leben zu löschen. Und das hat angehalten bis zu dem Zeitpunkt, an dem mein Bruder zufällig mit mir mal gesprochen hat, vor 4, 5 Jahren, als irgendwie ein Todestag oder ein Geburtstag des Vaters anstand. Und da habe ich dann wieder gesagt, reden wir überhaupt über dieses Arschloch? Und mein Bruder, der, das muss ich sagen, nicht Soziologie studiert hat, nicht Marx und Engels gelesen hat wie ich oder Bourdieu, der sagt mir dann etwas, das sehr gut gewirkt hat. Er sagte nämlich, ja, unser Vater, musst du bedenken, der mag ein Arschloch gewesen sein, aber er war halt auch derjenige, der er wegen seiner eigenen Prägung und Herkunft und Geschichte sein musste. Und das hat mir sehr zu denken gegeben. In den Jahren seitdem hat was eingesetzt. Und in dem Prozess befinde ich mich gerade, in den hinein ist dann auch dieses Buch entstanden.
Das heißt aber, Sie sind ja auch der Einzige in der Familie, der diesen Aufstieg oder Aufstieg auch hingelegt hat, nicht?
Ja, und das ist natürlich auch wieder etwas, das etwas über diese Gesellschaft aussagt, weil wenn ich mir die Frage stelle oder andere mir immer wieder mal die Frage gestellt haben, so, ja, du bist doch das beste Beispiel dafür, dass in Deutschland jeder aus eigener Kraft alles schaffen kann, dann, das hat auch ein paar Jahre gedauert, bis ich dann sagen konnte, nein, so ist es nicht. Ich bin eher ein Beweis dafür, dass man die richtigen Menschen treffen muss, die einen fördern. Und wenn man das nicht hat in seinem Leben, in jungen Jahren, sehr jungen Jahren, dann bleibt man auf der Strecke. Man hat keine Chance. Dann kann man der begabteste, klügste kleine Junge oder Mädchen der Welt sein. Es geht nicht. Und wenn man meine Biografie mit der meines Bruders beispielsweise, der im ähnlichen Alter ist, parallel setzt, fällt das sehr deutlich auf, dass ihm an entscheidenden Stellen nach der Grundschule, in der 6., 7. Klasse, wenn irgendwann die Pubertät einsetzt, dann in der 10. Klasse. Das waren alles Momente, in denen ich die richtigen Lehrerinnen und Lehrer beim Jugendamt Leute hatte, die mir geholfen haben. Meine Tante sich sehr für mich eingesetzt hat und mein Bruder aus verschiedensten Gründen auf der Strecke geblieben ist im Vergleich. Also nee, es lag nicht an mir oder an meiner Leistung, dass ich jetzt hier dieses Interview führen kann, sondern daran, dass ich ganz wunderbare Menschen in meinem Leben getroffen habe.
Das heißt, diese Aufstiegslüge, dieses Aufstiegsmärchen, was man uns da immer erzählt hat, jeder kann es schaffen, das ist eigentlich eine Lüge.
Ja, es war es schon immer, seit wir im Kapitalismus leben, davor sowieso. Und es ist es vielleicht heute noch mehr als vor einigen Jahrzehnten noch der Fall gewesen ist, weil wir die Zahlen sehen. Also es ist jetzt Armut ist kein Phänomen des sogenannten globalen Südens. Dort gibt es zwar die absolute Armut, im Vergleich dazu sind wir hier in der relativen Armut, weil es ein reiches Land ist und es einen Sozialstaat gibt, der einigermaßen funktioniert, aber eben immer weiter abgebaut wird. Und stattdessen müsste man ihn ausbauen, damit wieder mehr Menschen mit meiner Herkunft auch mehr Chancen bekommen.
Sie haben schon diese zwei Tanten erwähnt, die auch sehr wichtig für Sie waren. Und Sie hatten natürlich eben dieses Glück, dass Sie da eine tolle Grundschullehrerin hatte, die sich eingesetzt hat. Aber eben auch, nachdem Ihre Mutter sehr früh verstorben war und der Vater sich nicht für die Kinder interessiert hat, dann bei dieser Tante Juli gelandet sind. Aber ich fand auch sehr interessant in Ihrem Buch, dass es ja noch eine andere Tante gibt. Und die hat eigentlich sowas geweckt, was man ja oft bei Leuten hört, die sich aus ihrer eigenen Schicht, sage ich mal, entfernen. Nämlich so Lust auf Kultur. Und Bildung, wie ging das?
Ja, für mich war das so ein magisches Erlebnis, ohne dass ich bestimmt auch nicht auf die Idee gekommen wäre, Soziologie oder sowas zu studieren, sondern dann hätte ich mich vielleicht eher für Jura oder Ingenieurwesen interessiert. Sie ist in mein Leben getreten, direkt nach dem Tod meiner Mutter, da war ich 10 Jahre alt. Vorher hatten wir keinen Kontakt großartig zu ihr. Was daran lag, dass wir in den 80er und 90er Jahren hat Armut noch offenbar überwiegend so funktioniert, dass man sich abgeschottet hat und die Beschämung irgendwie so funktioniert hat, dass man nicht nach außen dringen lassen wollte. Und dann trat sie in mein Leben. Und diese Frau hat eine ähnliche oder die gleiche soziale Herkunft wie meine Mutter und hat aber nicht den gleichen Weg genommen. Sie hat nämlich einen Ingenieur geheiratet und dann
Aufstieg
auch diesen
durch
Aufstieg durch Heirat. Sie ist deutlich älter als meine Mutter, was damals. Also sie hat eben einfach den Weg gewählt, der für Frauen damals am ehesten noch möglich war, weil das Patriarchat zur Zeit, als sie jung war, in den 50er, 60er Jahren noch ganz anders war als heute. Und diese Frau hat ein Bewusstsein für Kultur, die hat den legitimen Geschmack gehabt, wie Bourdieu das nennen würde. Sie ist in die Oper und ins Theater gegangen, sie hat den Spiegel gelesen, richtige Literatur gelesen und damit hat sie mich in Berührung gebracht. Und im Buch sage ich das, glaube ich, den anderen Kindern in meiner Familie schenkte sie ihre Aufmerksamkeit und mir schenkte sie ihre Hoffnung. Also sie hat irgendwie gesehen, dass in mir ein Potenzial schlummert, das es zu fördern gilt. Und dann hatte ich das große Glück, dass sie mir ein Spiegel-Abo geschenkt hat, dass sie mit mir dann Zeitungsartikel besprochen hat, dass sie mich zumindest versucht hat, mit Literatur in Berührung zu bringen. Das ging noch nicht so ganz, aber im Theater war ich dann häufiger, bei Lesungen. Und diese Frau hat einen ganz, ganz großen Anteil, weil sie später, als ich dann zum ersten Mal Zeitungsartikel geschrieben habe, mich dann auch durch die Gegend kutschiert hat mit ihrem Auto. Sonst hätte ich in diesem ländlichen Gebiet rund um Kaiserslautern gar nicht für die Zeitung schreiben können.
Ja, wirklich tolle Frauen in Ihrem Buch, muss man sagen, die auch viel gut gemacht haben in ihrem Leben. Überhaupt sind die Figuren auch nicht selbst ihr Vater ist nicht nur als Unsympath gezeichnet in dem Buch. Wir haben ja auch noch eine Stelle ausgesucht, wo er eigentlich, finde ich, richtig nett wirkt. Vielleicht mögen Sie die auch mal noch vorlesen.
Ja, die Stelle ist mir besonders wichtig, weil sie zeigt, dass er in vielen eben nicht den Klischees entsprochen hat. Und da geht es um eine Grundschulzeit bei mir. Ich war da in der 3. Klasse und werde abgeholt. Einmal holte mein Vater mich von einer Faschingsfeier in der Grundschule ab. Eigentlich sollte Mama kommen. Vielleicht war sie krank, vielleicht war was mit Benny, vielleicht war irgendwas mit meinen Schwestern. Vielleicht aber hatte sie meinen Vater dazu verdonnert, die Wohnung zu verlassen. In besonders couragierten Momenten traute sie sich das. Und nach allem, was ich weiß, gehorchte mein Vater dann immer. Als ich ihm nun entgegenkam mit meinem Kleidchen und meinem Hütchen und meinem Täschchen, da dachte ich, mein letztes Stündlein habe geschlagen. Hätte ich Heidenkind gewusst, wie man sich bekreuzigt, ich hätte es auf der Stelle getan. Stattdessen grinste mein Vater und fragte in ungelenkem Hochdeutsch: Verzeihen Sie, junge Dame, haben Sie zufällig meinen kleinen Sohnemann gesehen? So einen Blonden, der müsste hier irgendwo sein. Ich trieb meine Stimme in die Höhe und fragte, ob er diesen Frechdachs meine, der mir eben unter den Rock gucken wollte. Dann lachten wir uns kaputt. Er nahm meine Hand und trabte mit mir vom Schulhof. Am Bütchen kaufte er mir eine gemischte Süßigkeitentüte und lobte meine schmucke Erscheinung. Ob das denn nicht schwul sei, wenn ich vor all den Leuten als Fummeltrinchen rumlaufe, fragte ich ihn. Nein, nein, sagte er, das sei doch alles nur Fasching, ein Spiel. Was gäb's Schöneres als ein Spiel? Jahrelang hatte ich mich abgemüht, ein Mann wie er zu werden und dann das. Wir waren gerade am Kennedyplatz angekommen, da sank er auf die Knie und sah mich bierernst an. Eins darfst du nie vergessen, sagte er. Es war eine Szene wie in einer dieser amerikanischen Vorabendserien, über deren Vater-Sohn-Gespräche im Mondschein vor der Wohnhausgarage wir uns immer lustig machten. Du kannst ein Mann sein oder eine Frau, schwul oder nicht. Das ist mir komplett scheißegal, sagte er in für ihn völlig unpassendem Ton. Sein Atem roch nach Ballerbrühe und Reval ohne Filter. Er drückte mein Kinn nach oben und dozierte schon wieder in unbeholfen vorgetragenem Hochdeutsch. Du musst dir immer deinen Stolz bewahren. Wie dreckig es dir auch gehen mag, wer dich auch immer unter der Fuchtel haben mag. Wo du auch immer gerade sein magst, verlier nie deinen Stolz. Niemals. Das musst du mir versprechen.
Christian Baron las ein Stückchen aus seinem Roman Ein Mann seiner Klasse. Danke. Wir haben ja vorhin gerade mit Boff Bjerg über diese Kreisläufe gesprochen. Da hat Ihnen Ihr Vater in der Szene ja auch was total Positives mitgegeben mit diesem Stolz. Wie sehen Sie das mit dem Kreislauf, dem man nicht entkommen kann? Spüren Sie das auch in Ihrem Leben, in Ihrer Biografie?
Ja, das spüre ich in meinem Arbeitsalltag natürlich auch immer wieder, weil dieser Spruch, diese Lehre, die mein Vater mir da erteilen wollte, hat ja auch etwas Tragisches, weil er sie ja selbst nicht umsetzen konnte. Er hat ja seinen Stolz permanent verloren. Wenn er nur einmal die Hand gegen uns erhoben hat, war das schon dahin damit. Aber er und ich selber werde es auch niemals so richtig umsetzen können, weil ich mich in Redaktionskonferenzen bei uns immer noch fühle, als wenn ich da gar nicht hingehöre, als wenn der Raum den anderen mehr gehört als mir. Das ist ein Gefühl, das nicht irgendwie durch eine Aggression von außen an einen herangetragen wird, sondern es steckt in einem selbst. Man macht sich selbst klein und kann sich dagegen überhaupt nicht wehren. Ich denke dann immer, oh, ich sage jetzt lieber nichts, weil die anderen jetzt wieder so klug über Politik reden. Da schreibe ich meinen Text einfach mal nieder und gucke, ob er irgendwie in die Zeitung kommt. Oder ich habe so eine gute Idee für eine Autorin oder einen Autor und das kriege ich schon hin, aber nicht hier. Das ist etwas, das mir jeden Tag irgendwie noch immer präsent ist und was ich auch bestimmt niemals loswerde.
Das werden ja scheinbar alle nicht los. Das kann. Was haben Sie irgendeine Idee, wie da die Gesellschaft helfen kann?
Ja, die ganz utopische Fassung wäre, wir dürften keine Klassengesellschaft mehr sein, dann wäre das vielleicht möglich, aber das ist ein weites Fernziel. Für den Moment ist es aus meiner Sicht wichtig, dass es Geschichten wie meine häufiger in Literaturform gibt, weil es gibt wahnsinnig viele tolle Sachbücher, die erzählen, wie es mit Ungleichheit in Deutschland aussieht, die auch wichtig sind. Aber es braucht noch mehr Geschichten, die zeigen, dass die Klischees, die man sich häufig in Twitter-Diskussionen so von den einfachen Leuten zusammenreimt, nicht stimmen. Es ist viel komplizierter. Sogar mein Vater ist nicht das reine Böse, der jetzt den ganzen Tag nichts Besseres zu tun hat, als seinen Hass irgendwo niederzukübeln. So, und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, Empathie zu erzeugen. Und das geht am besten durch Literatur. Insofern wäre das schon mal ein erster richtiger Schritt.
Was haben Sie denn jetzt so erlebt bei den Lesungen, die Sie mit dem Buch schon hatten? Sie waren ja auch, bevor jetzt alles abgesagt wurde, noch damit unterwegs, auch zu Hause in Kaiserslautern. Da waren auch sehr viele Leute da, nicht?
Ja.
Wie war das?
Das war traumhaft. Also ich dachte, wir sitzen dann vor 10 Leuten oder so und dann waren 130 da. Und es war ganz wundervoll. Ich dachte auch, bin ich jetzt der Nestbeschmutzer? Der war ich dann irgendwie auch nicht. Die Leute kamen zu mir, wollten, dass ich ihnen reinschreibe. Ich war ja noch nie auf so einer Lesung. Schreiben Sie doch bitte rein auf unsere erste Lesung. Das wäre toll. Also es war nicht nur das klassische Publikum, das man so kennt, sondern auch viele Menschen, die noch nie da waren. Und auch alte Bekannte. Also sogar eine Krankenschwester von damals. Die hat mir ein Bild hingehalten und gesagt, kennen Sie mich noch? Also es war wunderschön.
Und man könnte sich Ihr Buch auch wirklich sehr gut in Schulen vorstellen, dass da gelesen wird, weil auch das ist ja was, glaube ich, was unter vielen Jugendlichen dann gar nicht so präsent ist oder eben doch sehr präsent im eigenen Haus und man fühlt sich dann vielleicht auch nicht so alleingelassen, wenn man hört, dass es auch anderen so geht.
Ja, genau, das ist das zweite Element, dass man sagen kann, diejenigen, die dieses Leben nicht kennen, können irgendwie sich darin hineinversetzen und mehr erfahren, aber diejenigen, die sich bisher so allein fühlen, die fühlen sich empowered, wie wir in Berlin ja so sagen. Mhm. Und ermutigt da, sich nicht das Licht nicht zu sehr unter den Scheffel zu stellen, sondern sich auch zu solchen Interviews zu trauen, wie ich das jetzt ja auch getan habe.
Und hat sich für Sie jetzt auch was damit geschlossen? Also können Sie dieses Thema jetzt auch erstmal ruhen lassen und sich mit anderen Dingen beschäftigen? Hat das was gut gemacht, dieses Buch zu schreiben?
Das Schreiben selbst war sicherlich keine Therapie oder so. Das musste halt einfach raus. Da war diese Geschichte und die musste erzählt werden. Aber das, was seitdem stattgefunden hat und drumherum, nämlich, dass ich diese Geschichte mir zusammen mit meiner Familie erarbeitet habe, ich hätte die nie ohne die Familie einzubeziehen, das gemacht. Das hat dazu geführt, dass wir Wunden mal wieder betrachtet haben, die einfach über Jahre hinweg unbehandelt geblieben sind. Und da ist gerade etwas im Heilen begriffen. Und das ist etwas, das aus unserer familieninternen Sicht natürlich auch eine sehr schöne Sache ist. Das Thema an sich wird mich nicht loslassen. Ich bleibe ja weiterhin Journalist und werde auch weiterhin versuchen, über soziale Ungerechtigkeiten zu berichten, so wie sie stattfinden. Insofern werde ich da auch dranbleiben, in welcher Form auch immer.
Schön, Christian Baron. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch.
Ja, danke schön.
Deutschlandfunk Kultur. Buchmesse ist überall.